Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Milliardenlücke im Klimafonds beschäftigt uns zu Beginn der Sendung ausführlich. Wir fragen, woher das Geld für Klimaschutzmaßnahmen nun kommen könnte. Wir berichten aber auch von einem Erfolg, denn das 100-Milliarden-Dollar-Ziel für die Finanzierung von Klimaschäden in ärmeren Ländern wird wohl erreicht. Wir fragen außerdem mit Blick auf die steigenden Pegel, wie es eigentlich inzwischen um den Versicherungsschutz in Deutschland steht, und stellen Ihnen ein Recycling-System vor, bei dem Dünger aus Trockentoiletten gewonnen wird. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds wurde der Koalition das zentrale Instrument für Klimaschutzmaßnahmen genommen, beziehungsweise das Geld dafür. Nun stellt sich die Frage, welche Projekte eigentlich noch finanziert werden und aus welchen Töpfen die 60 Milliarden Euro kommen könnten für Maßnahmen wie eine bessere Energieeffizienz von Gebäuden oder den Ausbau der Erneuerbaren. Diese Fragen will ich mit Swantje Fiedler besprechen. Sie ist wissenschaftliche Leiterin beim Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft in Berlin. Frau Fiedler, welche der Klimaschutzmaßnahmen sind denn eigentlich akut gefährdet?
Ja, darüber kann man zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nur spekulieren. Wichtige Posten wie die Förderung der Gebäudesanierung oder der Elektromobilität scheinen nach Aussagen der zuständigen Minister erstmal sicher. Unsicherer sind vielleicht so Bereiche wie die Klimaschutzverträge mit der Industrie für die Umstellung auf klimaneutrale Verfahren. Und unklar ist auch, wie es mit der Einführung des Klimagelds aussieht. Damit sollten eigentlich ein Teil der Einnahmen aus dem CO2-Preis bei Heiz- und Kraftstoffen an die Bürgerinnen zurückgezahlt werden. Und wie das finanziert werden soll, weiß man jetzt nicht. Aber also generell ist es an der Zeit, mal zu überprüfen, was eigentlich alles aus dem Fonds finanziert werden soll. Es sind in den letzten Jahren immer neue Ausgabenposten hinzugekommen, die eigentlich auch nichts mehr mit Klimaschutz zu tun haben. Und das lag auch daran, dass sonst eigentlich immer genug Geld da war. Ab nächsten Jahr sollten da eigentlich auch Chipfabriken finanziert werden.
In Magdeburg.
Ja, und oder auch die Bahninfrastruktur. Und solche Ausgabenzwecke gehören aus meiner Sicht nicht unbedingt in diesen Fonds, sondern eigentlich aus dem Bundeshaushalt bezahlt.
Das heißt, im Grunde genommen fehlen gar nicht 60 Milliarden, sondern salopp gesagt vielleicht nur 40, weil da einfach auch viele Posten drunter waren, die nicht unbedingt mit Klimaschutzmaßnahmen zu tun hatten.
Ja, richtig.
Wie könnten denn aber nun die nötigen, also die tatsächlichen Klimaschutzprojekte finanziert werden? Gibt es andere Töpfe?
Ja, wenn ich mal davon ausgehe, wir wollen diese 60 Milliarden Euro, die fehlen ja auch nicht pro Jahr, sondern über einen längeren Zeitraum. Also wir brauchen vielleicht 15 Milliarden Euro pro Jahr. Dann ist der CO2-Preis als erste Maßnahme zu nennen. Der liefert ja heute schon die wichtigen Einnahmen für diesen Fonds, ungefähr 8,5 Milliarden Euro. Und dieser CO2-Preis ließe sich recht schnell und unkompliziert erhöhen. Er sollte sowieso nächstes Jahr steigen. Und wenn man ihn nicht auf 40 Euro pro Tonne CO2 steigern würde, sondern vielleicht direkt auf 60 Euro pro Tonne CO2, dann hätte man auch direkt rund 8-9 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Und diese Maßnahme, die wäre sowieso sinnvoll, einmal als Klimaschutzanreiz, aber auch, weil er uns vorbereiten würde auf den Übergang zum europäischen Emissionshandel, der ansteht, wo wir sowieso höhere CO2-Preise sehen werden.
Es gibt aber auch einige Subventionen, die weder umwelt- noch klimafreundlich sind. Könnte man da nicht auch umschichten?
Ja, ganz genau. Der Staat leistet sich jedes Jahr umwelt- und klimaschädliche Subventionen von 65 Milliarden Euro. Die abzubauen würde gut funktionieren. Da haben wir entsprechende Vorschläge vorgelegt. Die Subventionen blockieren den Klimaschutz und machen dann die klimafreundlichen Investitionen unnötig teurer. Dazu gehören beispielsweise Steuervergünstigungen für Dieselkraftstoff oder Kerosin. Das kostet jedes Jahr rund 8 Milliarden Euro jeweils. Dann gibt es eine steuerliche Förderung von privat genutzten Dienstwagen von 3-5 Milliarden Euro. Die reduzierte Mehrwertsteuer auf tierische Produkte von rund 5 Milliarden Euro. Das sind alles Bereiche, die den Klimaschutz blockieren und auch den Staatshaushalt belasten. Und die könnte man gut reformieren und das Geld dann eben für die anderen Ausgabenzwecke verwenden.
Wie das Loch stopfen, das jetzt 60 Milliarden Euro schwer oder groß vielmehr geworden ist, das erläuterte mir Swantje Fiedler. Sie ist wissenschaftliche Leiterin beim Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Vielen Dank dafür.
Danke.
Der Streit um die Klimafinanzierung, also um das Geld, mit dem ärmere Länder Anpassungsmaßnahmen gegen Fluten und Dürren finanzieren sollen, dieser Streit blockierte immer wieder die UN-Klimaverhandlungen. Doch in diesem Jahr scheint zumindest diese Hürde ausgeräumt, weil das Ziel von 100 Milliarden US-Dollar Finanzhilfen für Entwicklungsländer wohl nun endlich mit 2 Jahren Verspätung erreicht wird. Ann-Kathrin Büsker erläutert die Details.
Der Geldtopf mit den Klimahilfen, er wird voller. Fast 90 Milliarden Dollar kamen 2021 zusammen. Das zeigen neue Zahlen der OECD, die gestern veröffentlicht wurden. Und die Daten zeigen auch, es ist sehr wahrscheinlich, dass 2022 die 100 Milliarden zusammenkamen. Ganz offiziell ist das noch nicht, bisher nur eine Prognose. Deutschlands Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik, Jennifer Morgan, zeigte sich aber optimistisch.
You know, the numbers are going up.
Die Zahlen gehen hoch, auch die aus Deutschland. 2022 erreichte das deutsche Engagement für die internationale Klimafinanzierung erstmals über 6 Milliarden. 3 Jahre eher als versprochen. Das unterstrich Jennifer Morgan in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Kanadas Umweltminister Stephen Guilbeault. Die beiden hatten in den vergangenen 3 Jahren den internationalen Auftrag, die Klimahilfen zusammenzubekommen. Sie haben sozusagen den Klingelbeutel herumgereicht. Nach der Corona-Krise und durch den russischen Angriffskrieg keine einfache Aufgabe, ihn voll zu bekommen. Aber ein wichtiges Zeichen an die ärmeren Staaten, so Stephen Guilbeault. Denn dass das Ziel zuvor stets verfehlt wurde, habe am Vertrauen gekratzt.
This showed that countries like Canada and many others weren't serious in their support of developing countries.
Mit den Daten der OECD könne man jetzt zeigen, dass man das Ziel erreiche, was ein Meilenstein sei, aber nur ein Meilenstein, es löse nicht alle Probleme.
But that's what it is. It's a milestone. It doesn't solve all of our problems.
Und auch Jennifer Morgan unterstrich, hier könne man nicht aufhören.
It's clear that we cannot stop here. Further scaling up and improving climate finance will require coordinated efforts by a whole range of actors.
Die Klimafinanzierung zu verbessern, verlange das Engagement vieler Akteure. Es wird daher wieder eine zentrale Rolle bei der Klimakonferenz in Dubai spielen, die am 30. November beginnt. Dann steht auch der Fonds für Schäden und Verluste wieder auf der Tagesordnung. Bei der Klimakonferenz in Ägypten im letzten Jahr hatte die Weltgemeinschaft sich darauf verständigt, einen Weg zu finden, besonders vulnerable Staaten für die Folgen der Klimakrise zu entschädigen. Außenministerin Annalena Baerbock unterstrich den Sinn in dieser Woche mit einem Beispiel.
Wenn ein kleiner Inselstaat zum x-ten Mal von einem Wirbelsturm getroffen wird, dann kann er, selbst wenn er eine Middle-Income-Country ist, irgendwann den Aufbau seiner Schulen, seiner Krankenhäuser nicht mehr bezahlen.
Klimagerechtigkeit ist hier das Stichwort. Jene, die den Klimawandel durch ihre Emissionen beschleunigt haben, sollen für die Schäden aufkommen, die er verursacht. Nach zähen Vorverhandlungen war Anfang November ein Grundgerüst für die Struktur geschaffen worden. Demnach werden auch Länder wie die Golfstaaten und China einzahlen. Denn zur Klimagerechtigkeit gehöre laut Annalena Baerbock auch,
dass die Staaten, die mit fossilen Energien viel Geld verdient haben, wie die Golfstaaten, oder Staaten wie China, die in den letzten Jahren große Wachstumsraten erzielen konnten, ebenso in diesen Fonds einzahlen.
China hatte sich dagegen lange gewehrt, wollte als Entwicklungsland behandelt werden. Mit einem Pro-Kopf-CO2-Ausstoß von etwa 8 Tonnen liegt China inzwischen gleichauf mit dem Pro-Kopf-Ausstoß in Deutschland. Das Grundgerüst des neuen Fonds muss auf der Klimakonferenz noch beschlossen werden. Anschließend muss er mit Geld gefüllt werden. Die nächste große Aufgabe. Angesiedelt werden soll der Fonds für Schäden und Verluste zunächst bei der Weltbank, wodurch einige Delegationen einen zu hohen Einfluss der Industriestaaten befürchteten, so Entwicklungsstaatssekretär Jochen Flassbart Anfang November. Auch das unterstreicht, was Annalena Baerbock diese Woche in Berlin betonte.
Bei all diesen Zielen, da klingt die Geopolitik immer mit.
Klimapolitik, so Baerbock, sei immer auch Geopolitik. Sei es das Ringen um Sicherheit, um Technologieführerschaft oder auch fossile Interessen der Industrie gewisser Länder. Die Rolle der Golfstaaten etwa bleibt zwiegespalten. So betonen die Vereinigten Arabischen Emirate, Gastland der Klimakonferenz, ihren Wunsch nach einem Einstieg in Erneuerbare und dem Export von grünem Wasserstoff. Gleichzeitig ist der OPEC-Staat unter den 10 größten Ölförderländern und hat kein Interesse an einem Ausstieg.
Ann-Kathrin Büsker über das wahrscheinlich erreichte Ziel für die internationalen Klimahilfen. Der Rhein führt schon wieder viel Wasser und überschwemmt an einigen Bereichen die Ufer. Auch an Mosel und Ahr steigen die Pegelstände. Und mit Blick auf mögliche Hochwasser stellt sich die bange Frage, ob der Versicherungsschutz gegen derartige Naturkatastrophen in Deutschland eigentlich seit der verheerenden Flut im Ahrtal besser geworden ist. Stichwort Elementarschadenversicherung. Ich bin jetzt verbunden mit Jakob Tewes. Er ist stellvertretender Vorstand vom Zentrum für europäischen Verbraucherschutz. Herr Tewes, hat sich der Versicherungsschutz seit dem katastrophalen Ahrhochwasser inzwischen erhöht in Deutschland?
Guten Tag, Frau Fecker.
Guten Tag.
Ja, leider können wir das nicht beobachten. Also unsere Beobachtung ist, dass es da keine große Änderung gegeben hat. In Deutschland bleibt die Versicherungsdichte bei 50%. Da ist keine große Bewegung drin. Das liegt vor allem wahrscheinlich daran, dass wir so ein Samariter-Dilemma haben. Also in dem Moment, wo so eine Ahrtal-Katastrophe passiert, da kommt die Politik und möchte helfen. Auch die Gesellschaft ist sich da einig, sie möchte auch helfen. Und dann kommt für die, die dort versichert sind, der Eindruck auf, ja, wenn ich mich versichere, dann zahle ich jeden Monat oder jedes Jahr viel Geld. Und am Ende werden die anderen, die nicht bezahlt haben, ja genauso vom Staat gerettet. So, und dann kommt dazu, dass die Versicherungen nach so einer Katastrophe gerne die Versicherung auflösen oder sagen, die wird jetzt sehr viel teurer, weil sie jetzt nicht mehr in CIRS 1, sondern in CIRS 2 sind. So nennen die ihre Zonen, quasi diese Risikozonen. Und so kommt es eben, dass sie ja diese 50% nicht wirklich verlassen. Und da gibt es große regionale Unterschiede. Also das heißt zum Beispiel, Baden-Württemberg hat eine Versicherungsdichte von 94%.
Das ist historisch begründet, ne?
Das ist historisch begründet. Aber bis Mitte der 90er Jahre war das hier eine Pflichtversicherung. Das hat sich geändert. Aber auch heute wird noch in Baden-Württemberg, also ich lebe in Baden-Württemberg, ich habe in Baden-Württemberg einen Immobilienkredit abgeschlossen. Und dort war das nur möglich mit einer Elementarschadenversicherung. Also die Bank verlangt diese Versicherung. Und diese normative Kraft des Faktischen führt eben dazu, dass in Baden-Württemberg weiterhin diese Versicherungsdichte sehr hoch ist. Negativbeispiel wäre zum Beispiel Niedersachsen, die haben nur 32%. Und Frankreich kommt mit 98% daher.
Ja.
Diese 98% Versicherungsdichte hat uns eben dazu veranlasst, uns dieses französische System genauer anzusehen.
Ja, warum liegen denn überhaupt da so Welten zwischen diesen beiden Ländern? Also je nachdem, wo auf welcher Seite des Rheins man wohnt, ist man entweder gut versichert oder so gut wie gar nicht, ne?
Genau. Also Frankreich hat schon früher, also seit vor über 40 Jahren, in 82, hat Frankreich ein System, hat sich auf ein System verständigt, das auf Solidarität beruht. Und die Solidarität hat in Frankreich Verfassungsrang. Jeder kennt das Liberté, Égalité, Fraternité. Und diese Solidarität führt eben dazu, dass eine teure Risikobewertung, auf die wird verzichtet. Das heißt, jeder Bürger macht mit. Und dadurch wird die Prämie sehr viel günstiger für alle. Und das bedeutet dann eben aber auch, dass man nicht rausgeschmissen werden kann nach einer Naturkatastrophe oder dass die Prämie deutlich erhöht wird, sondern es bleibt immer günstig. Und günstig, hier reden wir von 26 Euro pro Jahr pro Versicherten in Frankreich im Durchschnitt. Und zusätzlich setzt Frankreich auch noch auf Prävention und auf einen starken Rückversicherer samt Staatsgarantie. Das heißt, auch die Versicherungen sollen nicht zu knapp kommen. Und da sprechen wir immer von einer Partnerschaft der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand in Frankreich. Und im Ergebnis bedeutet das, dass eben Frankreich 26 Euro im Durchschnitt zu zahlen hat, die Versicherungsdichte bei 98% liegt und in den 40 Jahren nur einmal Steuergelder angezapft werden mussten und das waren 263 Millionen. Wenn man das mit den 30 Milliarden im Ahrtal vergleicht aus einer Katastrophe, ist der Unterschied doch beachtlich.
Jetzt müssen wir ja gar nicht weit gucken in Deutschland, um ein besseres Vorbild zu haben. Woran scheitert es hier?
Hier scheitert es vor allem daran, dass Deutschland sich nicht auf ein Programm einigen kann. Also die Justizministerkonferenz, die ihren Bericht Anfang des Jahres herausgegeben hat, hat vor allem diese Pflicht bemängelt. Also man möchte keine Pflicht haben. Ist immer das drastische Beispiel, was immer gewählt wurde, ist, angenommen, Sie erben jetzt eine Scheune und sollen jetzt verpflichtet werden, diese Scheune, die irgendwo in der Walachei steht, zu versichern und möchten das aber gar nicht. Und dann würde diese Pflicht ja quasi die Freiheit des Bürgers beschränken. Und Frankreich hat darauf eine Antwort. Also Frankreich hat keine Pflicht, sein Gebäude zu versichern. Nur in dem Moment, wo ich mein Gebäude versichere, ist die Elementarschadenversicherung automatisch dabei. Genau.
Mhm.
Und Dann wird auch noch, gab es bisher auch immer einen großen Widerstand bei den Versicherern, den man festgestellt hat. Was mich allerdings sehr wundert, weil die Zukunft zeigt ja, dass der Klimawandel die Katastrophen immer größer werden lässt.
Das ist doch ein Markt.
Und das wird auch in Zukunft, also die amerikanischen Versicherungen haben bereits darauf hingewiesen, dass sie gewisse Gebiete ihres Landes nicht mehr versichern können, weil es einfach zu teuer wird und das Risiko zu groß. Und nur gemeinsam werden wir diese Folgen des Klimawandels auffangen können. Und deshalb ist ein solidarisches Modell, wie es Frankreich fährt, für uns ein gutes Modell. Und das ist eben auch schon bewährt, weil es seit über 40 Jahren besteht und keine Steuergelder frisst.
Vielen Dank für diesen guten Hinweis. Jakob Tewes war das, stellvertretender Vorstand vom Zentrum für europäischen Verbraucherschutz, zu der Frage, warum der Elementarschadenversicherungen hier in Deutschland eigentlich so gering sind.
Vielen Dank.
Bei Toilette denken die meisten Europäer wahrscheinlich an einen weißen Sitz aus Keramik mit einem Spülkasten darüber. Hygienisch einwandfrei, aber ökologisch eigentlich eine Katastrophe, denn mit dem WC, dem Wasserklosett, wird allein in Deutschland ein Drittel des Trinkwassers das Klo runtergespült. Am Sonntag ist Welttoilettentag und das nehmen wir zum Anlass, um einmal über Alternativen nachzudenken. Leonie Sontheimer hat sich eine Toilette angesehen, bei der kein Wasser verschwendet wird und die menschlichen Ausscheidungen außerdem noch zu Pflanzendünger verwandelt werden.
Der Montbijou-Park in Berlin-Mitte. Hier, wo sich Spree- und S-Bahn-Schienen kreuzen, steht ein besonderes Toilettenhäuschen. Es ist ungefähr 2x2 Meter groß und mit Holz verkleidet. Eine rollstuhlgerechte Rampe führt hoch zur Tür. Zuerst schießt einem der strenge Geruch von Urin in die Nase. Hier drinnen gibt es einen Desinfektionsspender, ein Urinal, das so tief hängt, dass Frauen es in der Hocke benutzen können, einen Mülleimer und ein Trockenklo. Hebt man den massiven Klodeckel aus Holz, blickt man in einen Eimer voller Kot. Über dem Klo hängt ein Trichter, daran ein Rad, mit dem man Streu auf seine Ausscheidungen rieseln lassen kann. Der Urin wird in dieser Trockentoilette abgeleitet und in einem Tank unter dem Häuschen gesammelt. Eine Wasserspülung gibt es nicht. Das Trockenklo ist Teil des Pilotprojekts Klimafreundliche Parktoiletten für Berlin. Der Senat testet damit, welche Systeme die Anforderungen an eine, Zitat, ökologische, gendergerechte und barrierefreie Toiletteninfrastruktur am besten erfüllen. Um 10 Uhr morgens fährt ein weißer Lieferwagen vor. Ein Mann steigt aus, um das Häuschen zu reinigen und den Eimer unter dem Klo auszutauschen. Von hier aus werden die Eimer nach Eberswalde gefahren. Auf dem Gelände der Kreiswerke Barnim steht eine Forschungsanlage für Recyclingdünger. Hier werden die Fäkalien in 2 Schritten zu Humusdünger weiterverarbeitet.
Im ersten Schritt findet die Hygienisierung statt. Das heißt, das Material wird erhitzt, sodass alle Krankheitserreger abtöten.
Sagt Ariane Krause vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau, die das Forschungsprojekt koordiniert. Um die Fäkalien im Container zu erhitzen, wird nicht etwa Strom oder Gas verwendet, sondern lediglich Luft.
Und durch diese Sauerstoffzufuhr fangen Mikroorganismen, Bakterien, die in dem Material sind, an zu arbeiten und erhitzen das Material selbst.
Dadurch entstehen Temperaturen von 70 bis 75 Grad Celsius. Nach einer Woche ist ein Großteil der Krankheitserreger abgetötet. Im zweiten Schritt werden die Feststoffe mit Grünschnitt und Pflanzenkohle vermischt und in großen, länglichen Haufen gelagert.
Da wird in den ersten 2 Wochen jeden Tag gewendet, weil bei der Kompostierung arbeiten wieder Kleinstlebewesen für uns und die brauchen eine gute Sauerstoffversorgung, damit die auch gut arbeiten können.
Nach 8 Wochen ist der Kompostdünger fertig. Er sieht aus wie Erde und riecht auch so. Davon konnte Ariane Krause im Sommer auf einer Messe sogar Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck überzeugen.
Wollen Sie meine Geruchsprobe nehmen von den Dingern?
Ja, riecht die Erde.
Seit einem Monat wird in Eberswalde neben dem Kot auch Urin aufbereitet. Dabei wird erst der Stickstoff im Urin gebunden, dann werden Rückstände von Medikamenten und andere Schadstoffe herausgefiltert und am Ende wird die Flüssigkeit konzentriert. Das Produkt ist ein mineralischer Recyclingdünger, der Stickstoff und Kalium enthält. Wichtige Nährstoffe in der Landwirtschaft.
Wenn wir jetzt diese beiden Dünger auf dem Feld zusammenfügen, dann haben wir die quasi perfekte Versorgung für Pflanze und Boden.
Aus dem, was ein Mensch jährlich ausscheidet, könne man etwa 100 Liter Urindünger und 150 Liter Kompostdünger herstellen. Bisher dürfen die Dünger in Eberswalde allerdings nur mit einer Sondergenehmigung hergestellt und ausgebracht werden. Das Projekt Zirkulierbar ist ein Reallabor für eine neue Kreislaufwirtschaft.
Wir untersuchen den Zirkulierbau im Prinzip. Wie kann dieser ganze Ansatz mit Trockentoiletten, Herstellung der Dünger und dann auch Nutzung der Dünger als kommunales Abfallmanagement realisiert werden?
Ariane Krause und ihr Team wollen das Projekt am liebsten auf ganz Deutschland ausweiten. 30 Kommunen hätten bereits Interesse geäußert, ähnliche Reallabore für die Sanitärwende aufzubauen.
Leonie Sontheimer berichtete aus Berlin und Eberswalde.
Deutschlandfunk. Selber Machtipp.
Ganz egal, ob Hochzeit, Taufe oder Geburtstag, ein perfektes Familienfoto stellt eine gewisse Herausforderung dar. Doch es gibt einfache Tipps für ein selbstgeschossenes Foto, sodass man das Bild auch nach Jahren noch gerne anschaut. Der Selber Machtipp von Viola Gräfenstein.
Schaut mal hier in die Kamera. 1, 2, 3.
Spaghetti!
Super!
Ludmilla Eberts aus Monheim möchte ein besonders schönes Foto von ihrer Familie machen. Statt in ein Studio zu gehen, fotografiert sie lieber im Garten.
Also ich wollte eigentlich ein Foto machen für den Opa zum 88. Geburtstag. Und es ist immer so super kompliziert, einfach so ein gutes Licht zu finden und einen guten Hintergrund und auch, dass die Kinder irgendwie Lust haben, da drauf zu sein und es sich jetzt nicht gestellt anfühlt. Das soll ja auch eher Spaß machen.
Doch das macht es gerade für Mathilda, Milan und Alma eher nicht.
Ich möchte aber kein Foto machen.
Ja, aber für Oma und Opa, komm.
Sven Jäger aus Hilden kennt das Problem. Er ist Profifotograf und hat sich auf Familien spezialisiert.
Für mich als Fotograf ist es natürlich immer noch mal ein bisschen einfacher als externe Person. Da gibt es immer so einen schönen Trick, dass man sich eine rote Nase hinter der Kamera aufsetzt und auf einmal guckt. Dann schauen auf einmal alle Kinder sehr interessiert und lachen auch. Das ist natürlich beim Selbstporträt nicht so einfach, aber da kann ein Kuscheltier oder irgendwas Schönes, was die Kinder interessiert, auf jeden Fall wirken.
Der nächste Versuch von Familie Eberts ist auf der Terrasse, doch das Foto will nicht richtig gelingen.
Sollen wir der Größe nach mal? Wollt ihr mal, Alma, geh du mal neben Milan? Das Licht ist hier irgendwie nicht so richtig gut. Könnt ihr noch mal auf die Wiese?
Allerdings ist eine Wiese nicht immer der beste Ort für ein gutes Foto.
Man ist in einer grünen Bubble und die Hauttöne werden einfach alles grün, die Kleidung wird grün und das werden einfach keine schönen Bilder. Man kann es aber auch ganz einfach vermeiden, indem man im Wald jetzt sich zum Beispiel die Lichtung aussucht oder nicht die grüne Wiese, sondern den hellen Weg mit hellen Kieselsteinen, die schönes Licht von unten geben, sehr, sehr schönes Licht erzeugen und dadurch wächst die Bildqualität sofort.
Nächster Versuch. Familie Eberts stellt sich vor eine Hauswand. Doch auch hier stimmt nicht gleich alles. Das Sonnenlicht ist dieses Mal zu grell. Milan, Alma und Mathilda blinzeln in die Kamera.
Wenn man in die Sonne guckt, niemand kriegt die Augen auf, kann entspannt schauen, geschweige denn lächeln. Und da ist der Schatten einfach sehr viel besser.
Familie Eberts probiert noch eine Variante im Haus aus. Denn noch ist es hell. Doch auch Innenräume können problematisch sein, sagt der Profi.
Da hat man häufig einfach das Problem, dass man mit dem Licht von außen und den Lampen von innen sehr unterschiedliche Farbtemperaturen hat. Und da würde ich empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat und große Fenster oder irgendwie einen Raum hat, wo schönes Tageslicht reinkommt, lässt man die Innenbeleuchtung aus und positioniert sich mit dem Gesicht zum Fenster, dass man dort einfach das schöne, gleichmäßige Tageslicht nutzt.
Und wenn es schon dunkel sein sollte, dann hilft ein indirekter Blitz. Dieser wird an die Decke gerichtet und sorgt für ein weiches Licht und kurze Belichtungszeiten. Letzteres ist besonders wichtig, damit nichts verschwimmt. Und damit auf dem Bild nichts stört, gibt es auch noch Tipps für das passende Outfit.
Was sehr schön immer wirkt, sind entweder gedeckte Farben oder man stimmt sich ab mit einem weißen Oberteil und einer blauen Jeans zum Beispiel. Dann wirkt das Ganze, bringt das schon mal eine sehr schöne Harmonie ins Bild.
Die außerdem durch den richtigen Bildaufbau verstärkt werden kann.
Man kann sich grob für eine schöne Komposition daran halten, wenn man das Bild horizontal in drei Teile teilt. Das so zwischen, auf der Linie zwischen dem obersten und dem mittleren Teil, da sollten ungefähr die Gesichter oder Augen der Person liegen. Dann wirkt es einfach sehr, sehr harmonisch. Außerdem sollte man immer ein bisschen mehr Rand außen drum lassen, aber eben nicht zu viel, weil häufig, wenn man Fotos bestellt bei Dienstleistern, gehen um die 2-5% vom Bild nochmal verloren, damit es keine weißen Kanten gibt.
Was gerade für Fotobücher oder Kalender wichtig sein kann. Bei Familie Eberts ist die Fotosession mittlerweile vorbei.
Die Stimmung war noch gut bei den Kindern einigermaßen und ja, das ist ja schön als Erinnerung immer so ein Foto von den Kindern zu haben.
Der Selbermacht-Tipp von Viola Gräfenstein. Hier geht es gleich um den schwierigen Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan. Und an dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke aus dieser Sendung.